Und was ich finde, was ein ganz wichtiger Punkt ist, der in so all diesen Dingen viel zu selten berücksichtigt wird, das ist die Gründungsidee per se an sich. Ja, weil erfolgreich zu werden, das ist eigentlich kein Problem, wenn du ein bisschen, also Erfolg, nochmal Shoutout an Contra K, ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen. Ja, also erfolgreich zu werden ist, yo.
Eier out.
Erfolgreich zu werden, das ist gar nicht mal so schwer, muss man sagen.
Ach ja?
Erfolgreich das zu bleiben ist ein ganz anderer Punkt. Und was viele einfach nicht checken ist, dass wenn sie dann ihre Umsätze erreicht haben, ja, dass sie dann wirklich darüber nachdenken, wie halte ich das denn jetzt?
Einen wunderschönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz. Mein Name ist Anne Brackhoff.
Mein Name ist Patrick Bayer.
Seid das schon über 50 Folgen? Naja, wie dem auch sei. Und wir heißen euch ganz, ganz herzlich willkommen. Wie gesagt, zu einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, bei der wir uns heute mal wieder
um ein... Ich bin Patrick Bayer.
Und ich bin Anne Brackhoff, falls ich es noch nicht erzählt habe.
Nee. Und wir sind hier bei Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.
Haben wir es jetzt? Dürfte ich jetzt weitermachen?
Yes,
Dankeschön.
Okay.
Es ist Montag früh um 8, ja, zu unserer Verteidigung. Wir haben heute mal wieder ein Gründungsthema mitgebracht tatsächlich. Und zwar wollen wir uns heute mal dem Thema Businessplan, Expectation versus Reality kümmern, ja. Weil viele von euch haben vielleicht schon einen Businessplan geschrieben zu ihrer Gründung oder auch mal zwischenzeitlich, manche noch nicht. Und wir wollen eigentlich mal genau darauf eingehen, was ist das überhaupt, woher kommt das, wofür braucht man das und warum ist das besonders förderlich, auch wenn man vielleicht schon 2-3 Jahre mit dabei ist. Ja, Patrick, was war denn das Schönste letzte Woche?
Freibad-Pommes.
Ja, das habe ich bei dir gesehen, also im na, wie heißt denn das? WhatsApp-Status?
WhatsApp-Status,
Ja, also kann ich verstehen tatsächlich. Ich bin gestern auch in der Sonne eingeschlafen.
Es ist... Dafür ist dein Teint aber immer noch recht überschaubar.
Ich arbeite koloriert. Mich auch erstmal von Quarkschnitte hoch zu normalen Menschen. Und dann geht es weiter in Richtung mediterrane Schönheit.
Nein, ich hatte ein sehr schönes Wochenende. Ich war mit den Kindern am... Also wir haben ja beschlossen, wir machen dieses Jahr eine Zoo-Tournee. Wir waren schon, ja, wir haben schon angefangen natürlich bei uns mit Hagenbecks Tierpark. Als nächstes waren wir jetzt am Samstag in der Zoom-Erlebniswelt in Gelsenkirchen.
Und wie weit ist denn das von euch weg, Gelsenkirchen?
3,5 Stunden. Ja, aber das ist ja meine alte Heimat und das ist wirklich schön. Es ist wirklich, wirklich schön da, muss ich sagen. Und als nächstes steht Leipzig auf dem Plan.
Da müssen wir uns aber jetzt mal off-record bitte verabreden. Also da machen wir mal Bayer und Partner Familienausflug, würde ich sagen, oder?
Machen wir.
Auf jeden Fall. Leipzig ist wunderschön. Leipzig ist wirklich schön. Wir haben auch bei uns in Altenburg einen Inselzoo. Der ist auch ganz niedlich. Also falls ihr möchtet, könnt ihr nach Altenburg kommen.
Wir haben auch den Streichel- und Erlebniszoo in der Wingst.
Auch schön.
Ja, wir hatten jetzt aber gedacht, wir nehmen uns mal wirklich die prominenten Zoos in Deutschland mal wirklich vor die Brust.
Dazu muss ich kurz noch eine kleine Anekdote erzählen und dann geht es auch wieder ums Fachliche. Also ich weiß nicht, ob jetzt ganz viele Leute abbrechen, weil sie denken, wir sind jetzt Zoo-Influencer geworden.
Oder so.
Nein, also ich...
Anne und die wilden Tiere.
In Leipzig, dann erzähle ich das jetzt ganz kurz, das war so lustig, in Leipzig gibt es dieses Gondwana-Land, also diese, weiß ich nicht, Indoor... Möglichkeit, mal einen Tropenwald zu erleben. Da ist auch ultra warm da drin. Da laufen die Tiere frei herum. Das soll so ein bisschen in Anlehnung an diesen Urkontinenten Gondwana gehen. Das ist total schön. Und diese, ich weiß nicht, wie hoch diese Halle ist, aber unfassbar hoch. Ich kann das ja mal nicht einschätzen. Das war nur so lustig zu sehen, immer wie so freilaufende Faultiere, wie dort ein Faultier einfach bis hoch an diese Hallenspitze geklettert ist, an den Streben nach oben. Mein zicker Gedanke war, meine Güte, wenn das Ding jetzt runterfällt, das ist für ganz viele Beteiligten hier schwierig. Und wenn du dann noch erschlagen wirst, von so einem fallenden Faultier. Na gut. Nein,
was schreibst du denn dann in den Bericht für die Unfallversicherung irgendwie?
Da musst du aber auch dem Karma-Gott viel Böses getan haben, ob ich in dem Moment und lustig war. Oh nee, lassen wir das. Gut. Nein, ich wollte noch eine kleine Anekdote zum Eisbärkind Knut erzählen. Tatsächlich ist der Knut. Ja, weil den habe ich auch mal live gesehen, aber da war er gar nicht mehr so süß. Naja, so interessant ist die Geschichte gar nicht. Gucken wir mal in Richtung Businessplan. Das ist nämlich viel spannender. So, was ist denn überhaupt ein Businessplan? Also eigentlich verrät es natürlich schon der Name. Ich habe es gerade schon erklärt, Herr Bayer. Ach so. Aber möchtest du bitte was dazu? Hast du jemals einen Businessplan geschrieben?
Nein, tatsächlich nicht.
Schöne Woche euch noch, tschüss.
Ja, genau, tschüss. Aber als ich in der Bank war, durfte ich die auch während meiner Ausbildung in der Firmenkundenabteilung mal prüfen. Und ich habe mir damals schon gedacht, und ich bin mal gespannt, ob der Output heute derselbe ist. Das sind doch Dinge, ganz ehrlich, mit dem Zeitpunkt, wo du das niederschreibst, ist das schon alles gelogen. Also natürlich würde doch niemand, also du, so ein Businessplan, den legst du darauf an, dass du dein Geld bekommst, was du beantragst bei der Bank, oder dass du, weil du nicht deine Förderung bekommst, aber ganz im Ernst, glaubt denn irgendjemand wirklich daran, dass Umsätze in einer Existenzgründung über 3 Jahre planbar sind? Ich fand das gleich genauso ein Bullshit immer, wie jetzt Liquiditäts- und Rentabilitätsvorschau. Ich dachte, das macht doch nur irgendjemand, damit er seine Akte vollkriegt. Ich halte das für vollkommen Humpitz. Und wir werden mal, Mumpitz heißt das ja. Und wir werden jetzt mal recherchieren, wie genau das bei dir funktioniert hat.
Ich muss dazu jetzt mal einen ganz kleinen Moment, also erstmal, ich habe das auch gemacht in meiner Ausbildung. Man musste damals bei uns während der Ausbildung 3 Wochen in die Kreditabteilung. Und ich sag's mal so, das Einzige, was mich von einem Köpfer aus dem 2. Stock gerettet hat, waren diese Businesspläne, die ich dann prüfen. Also nicht prüfen, ich durfte sie lesen. Weil, also Kreditabteilung, ihr könnt es euch vorstellen, das war so langweilig. Und das im Hochsommer, das weiß ich noch. Naja, und da hatte ich das erste Mal Berührungspunkte mit Businessplänen. Und vielleicht sollten wir ganz kurz mal klären, warum man den braucht. Also meistens braucht man einen Businessplan, wenn man gründet, um, wie du schon gesagt hast, Geld zu bekommen. Ja, also letzten Endes, wenn ich einen Kredit brauche, sei es von meiner Hausbank, sei es von Förderbanken oder auch Förderprogrammen, dann ist der Businessplan eigentlich so etwas wie meine neue Lohn- und Gehaltsabrechnung. Ja, weil der soll beweisen, dass diese Geschäftsidee, die ich habe, auf stabilen Füßen steht, dass ich mir Gedanken gemacht habe und natürlich auch in den unterschiedlichen Teilen des Businessplans ausführlich begründe, warum ich der Meinung bin, dass das Ganze funktionieren wird. So. Vielleicht kurz zu mir. Ich habe einen Businessplan geschrieben, auch nicht aus eigenem Antrieb, sondern weil ich meinen Gründungszuschuss beantragt habe damals. Und da ist es so, dass die Bundesagentur für Arbeit als Legitimation deines Vorhabens einen Businessplan braucht, der auch von einer fachkundigen Stelle abgezeichnet ist. Das heißt, weil die Bundesagentur für Arbeit von sich selbst sagt, wir können das gar nicht einschätzen, ob das jetzt so plausibel ist, ja. Wir geben das an jemanden, der sich auskennt. Das sind dann meistens Unternehmensberatungen oder Industrie- und Handelskammern, die dann den Businessplan prüfen und sagen, das Geschäftsmodell ist quasi tragbar, zumindest in der Theorie. Und dann kommen wir dahin, was du erzählt hast. Theorie und Praxis eines Businessplans. Ein Businessplan setzt sich ja letztendlich aus ganz vielen Bereichen zusammen. Und da ging mein Lerneffekt tatsächlich schon los, weil ich auch gedacht habe, naja, dann machst du das jetzt hier mal fertig, der Form halber. Du weißt ja, was du vorhast. Und wir haben ja, das muss man auch sagen, einen Job. Wir sind ja jetzt nicht ganz so sehr auf Kundenmassen angewiesen. Ja, also ich sag mal, wenn wir am Anfang 4, 5 stabile Aufträge im Monat im Idealfall hinbekommen, dann gut, lässt es sich recht auskömmlich leben. Mit 1, 2 Aufträgen kann man die ersten 2, 3 Monate auch überleben, sage ich jetzt mal so. Und ich fand es aber total spannend, dass mich der Businessplan durch ganz, ganz viele Aspekte meiner Gründung geführt hat. Ja, also ich habe ihn jetzt parallel mal auf. Zum Beispiel Geschäftsidee. Vertrieb und Wettbewerb, Team und Partner, Unternehmen. Und dann kommen wir erst in den Finanzbereich. Also erst dann kommen wir dahin, wo es wirklich ums Geld geht. Und wobei ich dir absolut recht gebe, ist, dass das total blöd am Anfang einzuschätzen ist. Weil also durch dich hatte ich ein Gefühl und hatte ja auch fantastische Unterstützung. Aber wenn ich jetzt ganz allein auf weiter Flur gewesen wäre, dann ist dieses Abschätzen von wegen, wie viele Aufträge kriege ich denn überhaupt am Anfang, total kompliziert. Ich kenne zwar meinen Preis, aber ich kenne meinen Absatz nicht. Hast du damals, als du gegründet hast, deine Erwartungen erfüllt, übertroffen oder lagst du daneben?
Also, man muss jetzt erstmal dazu sagen, ich war Anfang 20. Und da hatte ich, glaube ich, keine Erwartungen. Ich dachte einfach nur, geil, bist selbstständig. So. Ja. Es ist aber auch so, dass ich sagen muss, womit ich kalkuliert habe, war, was brauche ich im Monat und was muss ich dafür verdienen? Das war so, ich wusste halt, was ich reinkriegen musste und wie stark ich dann entsprechend akquirieren musste oder halt nicht. Und damals war es ja so, dass ich ja noch auch Baufinanzierungsvermittlung gemacht habe. Und das war sehr schwer planbares Geschäft, ne? Du wusstest nicht, wie schnell sind die Unterlagen zusammen. Dann, welche Bank suchst du dir aus? Wie lange ist die Bearbeitungszeit bei der Bank? Wann kommt das dran? Wann wird das Ding dann ausgezahlt? Meistens erst mit Auszahlung ist dann auch die Provision verdient gewesen und so weiter und so fort. Das war sehr, sehr schwierig planbares Geschäft. Und deshalb hat das schon partout überhaupt nicht hingehauen. Ja? Also das ist ja auch so ein Punkt, wo man sagen muss, heute sind wir an einem Level, in dem wir sehr planbare Umsätze haben, weil wir Erfahrungswerte haben, weil wir standardisierte Prozesse haben, wo wir einfach wissen, dann und dann ist ein Auftrag abgearbeitet und der ist bei uns in der Ertragsvorschau verfügbar. Das hast du am Anfang überhaupt alles überhaupt also gar nicht so. Und dementsprechend habe ich das nie gemacht. Es war tatsächlich mal so, bei der örtlichen Sparkasse, damals noch im Ruhrgebiet, wollte ich meinen ersten Dispo eingerichtet haben. Und ja, ist auch ganz witzig, Shoutout zu meinem aktuellen Bankberater, der mir jetzt offenbart hat, dass er sich im Herbst selbstständig machen will und deshalb quasi die Bank verlässt. Das Erste, was mir eingefallen ist, ihm zu sagen, ja, dann sehen Sie mal, wie armselig man ist, wenn man auf der anderen Seite steht, als Bittsteller. Ja, also es ist halt so, ne? am Anfang bist du wirklich, also dass die Banker nicht zur Tür rennen und dir vor der Nase die Tür abschließen, ist ja alles so. Ja. Und dementsprechend würde ich mal sagen, war das schon so, dass es haarig war, ein Dispo zu bekommen damals. Und dann war es auch noch so, dass ich dann auch quasi Geschäftserwartungszahlen einreichen sollte. Und ich mich da total schwer mitgetan habe und ich mich dann wieder fand, also von daher Beratung bei der Sparkasse super, dass sich der Bankberater Zeit genommen hat und ich sag mal, mit mir die Dinge so erarbeitet hat, wie er sie brauchte. Das war dann schon gut. Aber da hat man dann schon gesehen, ne, wofür soll das gut sein? Und was ich finde, was ein ganz wichtiger Punkt ist, der in so all diesen Dingen viel zu selten berücksichtigt wird, das ist die Gründungsidee per se an sich, ja, weil erfolgreich zu werden, das ist eigentlich kein Problem, wenn du ein bisschen, also Erfolg, nochmal Shoutout an Contra K, ist kein Glück, sondern das Ergebnis von Blut, Schweiß und Tränen, ja, also erfolgreich zu werden ist, yo.
Bayer out. Mic drop.
Erfolgreich zu werden, das ist gar nicht mal so schwer, muss man sagen.
Ach ja?
Erfolgreich zu bleiben, ist ein ganz anderer Punkt. Und was viele einfach nicht checken, ist, dass wenn sie dann ihre Umsätze erreicht haben, ja, dass sie dann wirklich darüber nachdenken, wie halte ich das denn jetzt?
Das stimmt, das
stimmt. Und das ist die viel, 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 viel größere Aufgabe. Ich habe da vor langer Zeit mal mit Manuel Iglesias drüber gesprochen. Liebe Grüße, oh, ich grüße heute so viel. Der mir das irgendwann schrieb, als ich glaube, das war zu meinem 22-jährigen Firmenjubiläum oder sowas, der sagte, ne, der das auch schrieb und sagte, Mensch, also so lange quasi am Markt zu sein, das ist eine Leistung. Und das ist halt der Punkt, ja. Und deshalb finde ich, Geschäftszahlen hin und her ist das eine, aber wirklich die Substanz der Idee dir zu überlegen, ja, das ist noch so ein Punkt, wo ich denke, daran fehlt es eigentlich.
Ja, ich sage ja immer auch so schön, selbstständig zu werden ist eigentlich keine Kunst. Selbstständig zu bleiben ist eigentlich eher so die Herausforderung, weil ich finde, du bist in den ersten Monaten ja mit diesen Gedanken beschäftigt. Na, gucken wir mal. Na, schauen wir mal, ob das überhaupt was wird. Und für so ungeduldige Menschen wie mich ist das auch eine Qual gewesen. Also tatsächlich zu sagen, ja, prinzipiell, und jetzt kommen wir wieder zurück zum Businessplan, hat das Ganze Hand und Fuß und ich fühle mich damit auch wohl. Aber du musst es natürlich in die Tat umsetzen. Und wenn man... Das beobachte ich ganz, ganz viel auch in den Ausbildungsreihen. Die Leute, die das machen und sich selbstständig machen wollen, die haben ja tragischerweise meistens keinen Kontakt zu Sachverständigenbüros. Das heißt, die hören, es gibt Immobilienbewertung, es gibt Sachverständige. Das ist ein tendenziell nicht aussterbender Beruf, berufswegen, sondern aufgrund der Leute, die dort gerade tätig sind. Die brauchen dringend Nachwuchs und die Arbeit ist da. Ich mache mich selbstständig. Ja, und die sind allein auf weiter Flur. Und dann mal einzuschätzen, wie werde ich denn höchstwahrscheinlich demnächst arbeiten? Wie funktioniert denn das? Dafür ist ein Businessplan zumindest in der Theorie ganz gut. Und jetzt muss ich sagen, ich habe damals meinen Businessplan mit Gründerplattform geschrieben. Das ist etwas, das dürfen wir, glaube ich, hier auch so bewerben, weil das ein Angebot vom Bundesministerium ist und wirklich, wirklich gut. Das werden wir euch auch in die Shownotes verlinken, weil die Gründerplattform für ganz, ganz viele Themen der Gründung, weiß ich nicht, Lernvideos bereithält oder interessante Artikel oder Checklisten und alles drum und dran. So, natürlich sind die Sachverständigen für Immobilienbewertung dort sehr unterbesetzt. Also ihr werdet dort eher Businesspläne von Maklerbüros, von Cafés, von Unverpacktläden, das ist ja auch so ein Trend gewesen, tatsächlich dann wiederfinden. Aber der Aufbau bleibt ja identisch, wenn leichter Inhalt natürlich auch abweichend ist. Und Gründerplattform hat einen Businessplan-Leitfaden, der euch interaktiv durch diesen Businessplan führt, euch auch die Kapitel vorgibt, euch am Ende auch eine PDF ausspuckt, die ihr dann halt natürlich für Banken oder die Bundesagentur für Arbeit oder für euch selbst benutzt. Und ich muss sagen, dass es mir sehr, sehr geholfen hat, mich tatsächlich mal gezwungenermaßen mit meiner Geschäftsidee vollends auseinanderzusetzen. Ja, das beginnt nämlich tatsächlich mit dem ersten Punkt Geschäftsidee. Das ist im Businessplan der zweite Punkt, der mit Angebot, Nutzen und Kernfähigkeiten anfängt. Ja, bedeutet, hier musste ich mich erstmal wirklich intensiv damit auseinandersetzen, was möchte ich meinen Kunden anbieten? Ja, Immobilienbewertung, klar, aber in welcher Form, in welcher Farbe, was kann ich denn überhaupt alles, ne? Also was könnte ich denn im Zweifelsfall noch mitmachen, wenn das andere eventuell schwächelt, gerade im Hinblick auf das Thema Marktpreiseinschätzung, Wertindikation, je nachdem, wie ihr das nennen möchtet. Also die umgangssprachlichen Kurzgutachten, die sind tatsächlich gerade für Anfänger der Renner, ja, also wenn ich jetzt an mein Portfolio denke, ist das tatsächlich mein am meist gewähltesten Produkt. Ich glaube, das war grammatikalisch nicht richtig. Egal. Neben den Vollgutachten, weil die Vollgutachten tatsächlich ja schon ein Brett sind. Also auch vom Honorar und viele Kunden, ja, meistens von ihren Rechtsanwälten losgeschickt werden und sagen, lass dir eine Kurzbewertung machen. Wir nennen sie anders, ja, ja. Aber wir bieten es natürlich mit an. Ja, und das wissen die Kunden, das nutzen sie natürlich auch sehr gern.
Ja. Ja, ja. Also, aber... Mir ist das immer alles zu theoretisch. Ne? Also natürlich gibt es da diverse Möglichkeiten, wie man solche Sachen schön baut oder so. Aber ich möchte mal auf was anderes. Ich glaube, wir werden jetzt mal eine neue Kategorie einführen. Der FKK-Moment.
Oh nein.
Der FKK-Moment. Wir machen uns nackig. Nee, jetzt, also sag mir mal
damit
bitte.
Damit sind wir raus.
Wir sollten diese Videos wieder einstellen, quasi. Naja. Oh Gott. Wie viel von dem Businessplan, den du damals geschrieben hast, hast du aus eigenen Überlegungen und eigenen Planungen ohne Einfluss zum Beispiel von mir, hättest du schreiben können? Bleiben wir mal im Konjunktiv. Hättest du schreiben können?
Reden wir jetzt vom Textteil oder vom Finanzteil?
Nee, vom Finanzteil.
Ah, aber das ist ein Unterschied. Bei dem Textteil, ja, würde ich sagen, doch, doch. Finanzteil, naja, vielleicht mal ganz kurz dazu, vor dem FKK-Moment, wie sieht der denn aus? Das vielleicht nochmal gesagt. Also was möchte der Finanz am Anfang sehen? Umsatzvorschau. Das heißt, ihr definiert, was für Produkte habt ihr, was kosten die und wie viel werdet ihr davon kalkulatorisch pro Monat umsetzen? Mhm. Ich überlege gerade, ich habe tatsächlich meinen allerersten Businessplan vor dir geschrieben. Das war, da kannten wir, da war ich bei dir im Seminar tatsächlich, ja, im Existenzgründungsseminar, da habe ich meinen ersten geschrieben. Ich lag sowieso daneben. Ich können wir das jetzt einfach mal im FKK-Moment sagen. Also tatsächlich lag ich daneben, weil ich das nicht einschätzen konnte. Aber ich glaube, das so abzuschätzen, wenn ich jetzt auch mal an einen dritten Unbekannten denke, unmöglich. Meiner Meinung nach.
Genau, so. Das heißt, wenn wir jetzt mal, du hast es ja gerade schon angeteasert, wenn wir jetzt mal mein Wissen, meine Erfahrung mit da reinnehmen, das hast du ja getan. Ja, wir haben uns ja zusammengesetzt, haben das ja besprochen. Und wir lagen wieder komplett daneben. Ja.
Und das bringt noch eine neue Metaebene mit rein.
Ja.
Das Schwierige ist, das hatten wir auch schon ganz häufig, Stade mit Tendenz Richtung Hamburg ist nicht Gera.
Ja.
Na?
Vollkommen richtig.
Und wie soll ich denn sagen? Und die Frequenz, die ein Sachverständiger hat wie du, der das schon Jahrzehnte, kann man ja sagen, macht, ist nicht das Gleiche, wie man am Anfang zu erwarten hat. Weil auch trotzdem, und das ist ja etwas, was in der Selbstständigkeit so unfassbar schwer ist, brauchen Sachen Anlauf. Zum Beispiel auch das Thema Gerichtstätigkeit, wo ich sagen würde, ja, da hat eigentlich jeder eine gute Chance, da irgendwo, vielleicht nicht bei dem einen Amtsgericht, aber dann halt bei einem anderen, da irgendwie tätig zu werden. Aber das braucht ja Vorlauf.
Ja.
Ja, man muss sich hinwenden. Man muss die Tür, also nicht den Fuß in die Tür muss man bekommen. Ja, da muss erstmal ein Beschluss kommen. Da muss man erstmal ab. Also das ist alles so unfassbar träge. Weswegen diese Einschätzung von, und das weiß man natürlich erst, wenn man es macht, ja, diese Umsatzabschätzung am Anfang, ich möchte nicht sinnlos sagen, weil es ist gut, sich damit auseinanderzusetzen, aber stimmen wird das nicht. Hat's auch nicht. Ich habe es hier gerade liegen.
So, und jetzt, ich möchte ja, oder wir wollen ja immer den Leuten so einen maximalen Mehrwert bieten, was solche Dinge angeht. Also erstmal, es braucht einen professionellen Berater.
Ja, unbedingt. Das heißt, also gerade neben dem Fachlichen auch jemanden, der sich unternehmerisch halt auskennt. Ne?
Genau. Und wir sind uns einig, es kann nicht darum gehen, nachher auch, ich sag mal, nee, ich will es anders formulieren. Wenn ich einen Businessplan habe, dann ist es wahrscheinlich sehr klug zu sagen, okay, das ist mein Minimalziel.
Ja.
Ich kalkuliere in dem Businessplan das, was ich aller Voraussicht nach benötigen oder haben muss, um in der Lage zu sein, erfolgreich mit meinem Business zu sein.
Ich setze mir selbst Benchmarks. Ja.
Ich setze mir selbst Benchmarks. Es sollte aber nie sein, das Ziel, den Businessplan auf Zwang einzuhalten, sondern im Optimalfall immer drüber zu liegen. Weil das ist ja der Umkehrschluss. Wenn du erfolgreicher bist als dein Businessplan, kannst du damit sogar noch flexen.
Oh ja. Naja, man muss ja auch sagen, du erlangst ja manchmal auch Umsatzpotenziale, mit denen rechnest du am Anfang auch nicht. Ja, also das ist, wenn du dann einmal anfängst, dann kommen Leute auf dich zu, dann kommen Ideen, dann wächst das Ganze. Und eigentlich müsstest du den Businessplan kontinuierlich aktuell halten. Aber wer macht denn das, wenn man es nicht muss?
Ja, das ist eine sehr gute Frage. Wer macht das? Ich kenne, glaube ich, niemanden. Geld.
Und
ja, erzähl weiter. Ja.
Nee, das, ich glaube, du bist irgendwie hinkt mein Internet. Naja, egal. Das, wie gesagt, in den meisten Fällen hatten wir auch schon ganz häufig, sind wir ja glücklicherweise nicht in der Not, Geld zu brauchen, außer jetzt mal für Liquiditätsengpässe oder ähnliches. Aber ich sag mal, wir kaufen keine riesen Maschinen oder keine riesen Anlagen, die wir uns irgendwo hinstellen müssen, die finanziert werden müssen. Deswegen braucht man das, sei denn, man kauft schnell ein Einfamilienhaus, so wie wir, da musste ich mich ja dann auch da ein bisschen positionieren, wobei ich da sagen muss, das ist halt nicht vergleichbar, weil wir haben ja auch zwei Einkommen in der Familie, also war das jetzt nicht ganz so dramatisch, aber auch dafür habe ich es gebraucht tatsächlich. Aber dann muss man sagen, wenn man einmal am Arbeiten ist, möchte die Bank halt auch BWAs sehen. Ne? Also dann ist der Businessplan nice to have, aber meistens geht es dann halt um die tatsächlichen Umsätze. Und das zeigt ja eigentlich umso mehr, dass der Businessplan, ja, nice to have ist, aber wie gesagt, gerade mal ein Anfang ist. Trotzdem muss ich sagen, ich bin froh, dass ich ihn gemacht habe. Und ich bin froh, dass ich ihn geschrieben habe, weil fernab des Finanzteils ist dieses Auseinanderzusetzen, also mit sich selbst. Was kann ich denn? Wo möchte ich mich unterbringen? Das ist nämlich der nächste Punkt, Vertrieb und Wettbewerb. Wer sind denn meine Kunden? Ja, natürlich, klar, Amtsgerichte, Privatkunden, aber wenn ich mich mal damit hinsetzen muss und das mal aufschreiben muss, vielleicht kommen mir ja noch sehr, sehr viel mehr Ideen, weil danach fragt er auch noch Vertrieb und Kommunikation. Okay, wie funktioniert denn das? Wie möchte ich mich positionieren? Ja, wie differenziere ich? Ich habe das zum Beispiel bei mir differenziert, das weißt du ja, zwischen regional und überregional. Ne? Ja. Also wie positioniere ich mich hier in Gera und wie positioniere ich mich, wenn wir, das weiß man ja, sehr aktiv auch auf LinkedIn sind, wo ja unsere Kunden gerade im Business-to-Business-Geschäft auch unterwegs sind. Das ist für mich ein ganz, ganz großer Unterschied. Und dieses Learning hat man aber erst, wenn man sich mal ein bisschen raus aus diesem Tun nimmt. Und ich glaube, das ist auch eine kleine Erkenntnis von mir. Neben dem Businessplan als Gründertipp, nehmt euch die Zeit, um am Unternehmen zu arbeiten. Das ist so schwierig am Anfang, gerade meistens seid ihr Einzelkämpfer, ihr habt, wenn alles gut ist, gut zu tun, ja, also weil selbst 2-3 Aufträge im Monat am Anfang können erschlagend sein, wenn man einfach noch keine Routine hat, wenn man das noch nicht so häufig gemacht hat, so. Mhm. Und dann geht es total unter, sich auch mal hinzusetzen und zu sagen, so, was habe ich denn schon geschafft und wo möchte ich hin? Was kann ich besser machen? Welche Kanäle möchte ich bespielen, ja? Und das ist etwas, finde ich, das sollte auch noch mehr Beachtung kriegen, weil ich hatte das neulich mal versucht, da habe ich mir eine Coworking Space in Chemnitz gebucht, habe mich da hingesetzt, natürlich nicht geklappt, weil ich trotzdem an dem Tag dann 2 Teams-Meetings hatte, die haben dann auch 3 Stunden in Summe gedauert und das ist total schade, ja, also wie gesagt, das, und das muss ja nicht Businessplan heißen, dann nennt es für euch Roadmap oder was heißt nicht, aber arbeitet da trotzdem kontinuierlich weiter.
Was ich übrigens finde, was man sich mal, oder welche Gedanken man sich mal machen sollte, wäre, verschiedene Szenarien aufzuzeigen. Also ich fokussiere ja immer so ein bisschen auf das Thema Idee, ja, also dass du wirklich auch mal, du hast ja auch gerade nach dem Textteil gefragt, wo man sehr viel über sein Business schreibt, und dass man sich erstmal darüber im Klaren sein sollte, das ist hier gerade eine Bewerbung bei der Bank, eine Bewerbung bei der Förderstelle, das ist quasi ein Verkaufsprospekt, wenn man so will. Ja, also sollte ich das schon mit dem notwendigen Respekt behandeln? So. Was ich aber auch glaube, ist, dass genau dieser Text, diese Einleitung, wenn man das wirklich vernünftig und spannend auch aufbaut und das auch eine ganz klare Vision aufzeigt, ja, dass, wenn ich jetzt mal meinen Banker hier wieder einschalte, der Banker sich dann oder die Bankerin sich dann auch denkt, ja, okay, der, die weiß genau, was da irgendwie abgeht, was der Plan ist, was das Ziel ist, ja, und was ich zum Beispiel persönlich immer sehr gut fände, viele von uns machen ja im Gutachterbereich so eine Sensitivitätsanalyse, ne? Also zu gucken, wenn sich jetzt der Liegenschaftszins oder der Sachwertfaktor um X verändern, was würde das am Ergebnis ausmachen? Und dass man selber mal, das muss man ja nicht mit einreichen, aber selber mal für sich eine Analyse macht und sagt, okay, wenn ich jetzt den Gutachtenpreis oder den Preis für die Wertindikation so und so setze, was macht das denn mit meinen Erträgen? Damit man sich das mal vor Augen führt. Wir hatten ja neulich das Thema Preisbildung, ja, um mal zu überlegen, wenn ich jetzt im Jahr, ich sag mal, 50 MPEs mache, also Marktpreisermittlung, Wertindikation, also Kurzbewertung, und ich biete sie halt nicht für 749 oder biete sie für 749 Euro, nicht für 799 an. Einfach um mal einen Preis zu nennen, ja. Dann sind das 50 Euro pro Stück. Wenn ich das jetzt aber hochrechne, sind das einfach mal 5.000 Euro, die mir am Jahresende fehlen.
Ja.
Und da muss man sagen, finde ich, und das ist auch das, was ich falsch gemacht habe, wir hatten da ja schon mal im Podcast drüber gesprochen, ich habe lange Zeit Respekt davor gehabt, angemessene Preise zu nehmen, weil ich mich selbst und meine Arbeit nicht genug wertgeschätzt habe. Und das Ganze wirklich von vornherein auf gesunde Füße zu stellen und vielleicht auch jemanden dabei zu haben, ja, eine Kollegin, Kollegen, berufserfahren, die einem dann sagen, trau dich mal, das ist schon in Ordnung so, ja. Und da muss ich dir auch ganz ehrlich sagen, wenn wir mal über das Thema Gera sprechen, wer macht denn die Preise in Gera? Genau. Eigentlich muss man sagen, machst du die Preise, weil um dich herum gibt es kaum noch jemanden.
Also das ist ja, die sind halt auch, das, du hast ja wenig Transparenz. Es ist viel, wenige Kollegen genau. haben eine Website und wenige haben ihre Preise drauf. Und ich weiß tatsächlich nicht, was die Kollegen hier vor Ort verlangen tatsächlich. Ich habe einmal etwas gehört, das hat mich sehr schockiert. Ja.
Aber trotzdem sagst du, die Preise, die wir in Stade rausholen, kann ich in Gera nicht umsetzen.
Oh, das ist jetzt total schwierig, weil das könnte jetzt eine ganz neue Diskussion führen, weil man dann auch wieder sagt, in welchem Need ist der Kunde? Ja, braucht er es oder braucht er es nicht? Weil wenn er es braucht, ist es egal, habe ich festgestellt.
Genau, die Zielgruppe ist es nämlich. Es ist die Zielgruppe.
Ja, und das ist wirklich, wirklich wahr. Und darf ich dazu mal kurz was sagen an alle jungen Hörer und Hörerinnen da drin? Ich möchte einen kleinen Schwank erzählen, weil der hat mir so ein bisschen, was Marktperspektive hier angeht, die Augen geöffnet. Ich habe einen Auftrag bekommen von einem Freund, einer lieben Freundin. Die haben mich quasi weiterempfohlen, wahrscheinlich abends beim, weiß ich nicht, Sekt trinken oder so. Und dann rief der mich an und wir haben telefoniert. Weiß nicht, ob ich schon mal erzählt habe. Der brauchte ein Gutachten für das Einfamilienhaus seiner Eltern, weil er das geschenkt bekommen soll. Also sie wollen es ihm übertragen. Und, nein, Moment, sie wollen es ihm verkaufen tatsächlich. Naja, wie dem auch sei. Und er hat aber noch einen Bruder, der jetzt aus, weiß ich nicht, zwischenmenschlichen Gründen gerade nicht mehr Teil der Familie so wirklich ist, aber tendenziell ja irgendwann wieder um die Ecke kommen kann, wenn es dann irgendwann mal ernst wird. So. Und das hat dann natürlich gleich Vollgutachtengeschmack. Mit auch Unterstellung eines Nießbrauchsrechts, also das, was man sehr gerne in so einem Zusammenhang mitmacht. Und wir unterhalten uns so 2-3 Minuten, bis ich irgendwann gemerkt habe, der ist ja so alt wie ich. Ich habe dann gesagt, ich sage, ey du, wollen wir nicht du sagen? Weil ich glaube, wir sind gleich alt. Und dann hast du richtig gemerkt, wie dem so ein totaler Stein vom Herzen gefallen ist. Und hat, boah, ja, bitte, unbedingt. Ne? Also ich finde das Thema ohnehin schon total schwierig. Ich finde es schön, wenn wir einfach auf Augenhöhe sprechen können. So, wie komme ich jetzt wieder zum Thema Preis? Der kriegt am Ende eine Honorarrechnung für ein Vollgutachten. Das ist, wie gesagt, nicht wenig Geld. Aber der ist das absolut bereit zu bezahlen, weil er sagt, okay, ich habe diesen Mehrwert mitbekommen. Und das ist, finde ich, ein USP. Auch an alle da draußen, die jetzt gerade anfangen, nutzt auch diese Augenhöhe mit aus. Auch bei Vollgutachten. Das war so ein bisschen mein Learning. Ne? Also es muss nicht immer die MPE sein. Es kann auch mal wirklich ein größeres Gutachten sein, dass ihr bedingt durch die Tatsache, dass ihr euch mit euren Kunden in der Region, auch jüngeren Alters, so auf Augenhöhe begeben könnt. Das wollte ich nur mal so erzählen.
Ich finde, das ist genau der Punkt. Ne? Das ist ja Wertigkeit. Also es gibt ja in den sozialen Medien diese schöne Parabel mit der Wasserflasche. Ja, wenn du sie im Discounter kaufst, kostet sie 59 Cent. Wenn du sie, weiß ich nicht, an der Tanke kaufst, 1,50 €. Wenn du sie irgendwie am Flughafen kaufst, 3,50 €. Aber immer ist eine Flasche Wasser. Und dementsprechend soll die Parabel halt sagen, es kommt nicht darauf an, was du bist, sondern an welchem Ort du bist und wie du wie gewertschätzt wirst, quasi. Ja, in der Wüste könntest du wahrscheinlich für die gleiche Flasche 15 Euro nehmen, wie auch immer. Aber, um jetzt mal von diesen Gedanken wieder wegzukommen, hin zur Realität. Am Anfang des Business stelle ich mir natürlich die Frage, in welche Zielgruppe investiere ich? Das habe ich ja gerade schon gesagt. Ne? Es kommt halt darauf an, wie viel bist du wert, bei welcher Zielgruppe? Ja. Und viele gehen ja vermeintlich auch in den Bereich der Beleihungswertermittlung, weil sie sagen, da habe ich, weiß ich nicht, vorher Connections aus der Bank oder ich schließe mich jetzt einem Netzwerk an. Ja, das kann ich machen. Aber das ist, das muss man ganz klar mal sagen, der am schlechtesten bezahlte Gutachterjob, den wir in der gesamten Branche haben. Weil die Großen dieser Branche, großen Bewertungsunternehmen natürlich voll in diesem Bereich der Immobilien Beleihungswertermittlung sitzen. Und sich seit Jahren einen Preiskampf liefern, den ich vollkommen ungesund finde. Wir reden ja hier für Markt- und Beleihungswertermittlung im Kleindarlehensbereich, also bis, im Prinzip, wenn man so 600.000 Euro Beleihungsrahmen, irgendwo von Honoraren zwischen, ich sag mal, 750 und 950 Euro. Da spielt sich das so ab.
Und das nur, wenn man Direktauftragnehmer ist.
Richtig.
Also ich sag mal, sobald da ein Großauftraggeber dazwischen geschaltet ist und ihr seid an der Kette unten der letzte Hungrige, ne, dann sieht es ganz dünn aus. Ja.
Und wenn ihr dann mal euren Stundensatz wirklich in einem ruhigen Moment ganz ehrlich mal runterrechnet und euch überlegt, ein Gericht wäre schon freiwillig bereit, euch 125 Euro zu zahlen, dann fangt an, euch Gedanken darüber zu machen, ob die Zielgruppe die richtige ist, ja. Und ganz ehrlich, vielleicht möchte ich mit dem Vorurteil noch einmal final aufräumen, in so ein Netzwerk zu kommen am Anfang, das ist toll, um zu üben. Aber was ihr nicht tun solltet, ist da hängen zu bleiben. Ja, nehmt oder die Aufträge mit. Genau, oder sich drauf zu verlassen. Nehmt die Aufträge mit, freut euch, dass eure Kosten gedeckt sind, aber entwickelt euch weiter.
Oh ja, wie gesagt, gerade auch fachlich. Ihr werdet irgendwann merken, was euch Spaß macht, wo ihr euch seht, wo ihr sagt, das macht halt auch in der Region Sinn. Das ist immer wieder bei dem Thema Region. Ne? Also so ein Businessplan von mir oder von dir, der muss in einer anderen Region überhaupt nicht nachhaltig sein, nicht was das Finanzielle angeht, sondern halt auch was das Thema Vertrieb und Kommunikation angeht. Aber trotzdem vielleicht noch, um das Ganze rund zu machen. Auch wenn man sagen muss, ein Businessplan ist ein Verkaufsprospekt, es ist Mittel zum Zweck, ja, weil letzten Endes zählen dann irgendwann, wenn man im Arbeiten ist, irgendwann nur noch BWAs, dann will keiner Businessplan mehr sehen, weil dann interessiert es ja auch keinen mehr, was mir so schön gedacht war, sondern was tatsächlich wirklich funktioniert hat, ja. Wenn ihr aber euch die Zeit nehmt und so ein Ding mal schreibt, finde ich es trotzdem läuternd, ja. Und wie gesagt, du hast recht, ich finde diesen finanziellen Teil auch wirklich nur Mittel zum Zweck, den hat man gemacht, damit jemand auf dem Papier sieht, was man dann so gedanklich verdient. Außer die Kostenseite, das ist ganz cool, sich trotzdem einfach mal hinzusetzen und zu sagen, was kostet mich denn der Spaß trotzdem jeden Monat neben meiner normalen Lebenshaltung, weil ich muss ja trotzdem noch irgendwie meinen Kühlschrank füllen und meine Miete zahlen, ja. Aber sich auch mal mit diesen ganzen weichen Aspekten auseinanderzusetzen, kann ich nur empfehlen. Wir verlinken euch die Gründerplattform hier mal mit, weil das wirklich ein tolles, kostenloses Tool ist, das man einfach mal probiert haben kann. Und ich wollte jetzt noch was erzählen, jetzt ist es mir entfallen, tatsächlich, ja. Hast du noch ein Schlusswort?
Ja, geht in die Welt hinaus und bewertet.
Aber richtig. Und ich ärgere mich, dass mir das entfallen ist. Das bringe ich dann beim nächsten Mal mit. Nächstes Mal haben wir noch jemanden ganz Besonderen hier bei uns sitzen. Ich freue mich total, und zwar der liebe Christopher Linke, angehender Sachverständiger für Immobilienbewertung, CESA-Mitglied von uns. Und der stellt sich uns mal vor, bringt seine Gründerstory mit und dann, ja, seid gespannt. Falls ihr mal Lust habt, euch bei uns zu Wort zu melden, ihr wisst, wo ihr uns findet, nämlich bei LinkedIn, Website, Instagram, was auch immer. Wir freuen uns auf euch und wünschen euch jetzt eine ganz, 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 ganz großartige Woche.
Macht's gut, ihr Lieben. Bis dann. Ciao, ciao.
Ciao.
Euer Immomarkt2go. Kompaktes Immobilienwissen in Kürze. Nach der Grundsteuerreform steigen für viele Eigentümer die Kosten deutlich. Laut einer bundesweiten Umfrage des Verbands Haus und Grund zahlen rund 80% mehr oder zumindest nicht weniger als zuvor. Im Schnitt sind das aktuell etwa 830 Euro im Jahr, rund 300 Euro mehr als im Vorjahr. Ausschlaggebend für die Höhe sind vor allem die kommunalen Hebesätze, das jeweilige Bewertungsmodell im Bundesland und der Immobilientyp. Besonders betroffen sind Eigentümer von Ein- und Zweifamilienhäusern. Der Verband sieht das politische Versprechen der Aufkommensneutralität als gebrochen, denn viele Kommunen hätten ihre Hebesätze deutlich angehoben. Am Ende trifft die steigende Grundsteuer oft auch die Mieter und macht das Wohnen insgesamt teurer. Das war euer Immomarkt2go. Wir freuen uns, dass ihr wieder mit dabei wart bei einer neuen Folge Sachverstand mit Herz, wertvoll wachsen.